ARD.
Es ist ja immer schwarz oder weiß beim FCK, alles toll oder alles schlecht.
Dirk Schuster kann 1:1 auswechseln, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Wenn der FCK von schwerwiegenden Verletzungen verschont bleibt, kann das ein Trumpf werden. Wo der letztlich hinführt, weiß ich nicht. Aber mit diesem Kader für mich persönlich unter die Top 5.
Nach 9 Spieltagen ist es mir eigentlich noch ein bisschen zu früh, um pauschal zu sagen, dass alle Neuzugänge eingeschlagen haben. Aber bis jetzt natürlich eine absolut super Bilanz. Und ja, in einem Satz, da gibt's nichts zu meckern zurzeit.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Nur der FCK, SWR Sport mit dem Podcast über den FCK und wieder mit dabei im Studio hier in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und da Länderspielpause ist, die Jungs vom FCK auch den ein oder anderen Tag Freizeit genießen, haben wir uns gedacht, machen wir doch eine kleine, feine Journalistenrunde. Die machen wir mit Thomas Hilmes von der Betze Brennt. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo in die Runde.
Und von der Rheinpfalz begrüßen wir den Sportredakteur Marek Nepomucki. Hallo Marek.
Hallo zusammen und danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne und können wir gleich mal einsteigen. Sebastian, du hast die letzte Veranstaltung des FCK live mitbekommen, das Testspiel gegen den FC Metz. Da gab es mal wieder eine Niederlage, ist ja kaum zu glauben.
Ja, oder? Die Heimserie, die ist quasi gerissen, ne, mit dieser Niederlage, aber Spaß beiseite. Ja, ich war da vor Ort und nicht nur ich, sondern 1050 Zuschauer waren, glaube ich, da. Also da war echt einiges los bei diesem Testspiel und Stimmung war an sich ganz gut. Die Leute waren gut drauf, läuft ja auch beim FCK und das Ergebnis ist, glaube ich, bei so einem Test zweitrangig. Da war es, glaube ich, entscheidend, dass die, die sonst eher ein bisschen weniger spielen, dass die mal zeigen können, was sie drauf haben und dass, wie Dirk Schuster das auch gesagt hat, der zweite Anzug sitzt. Und da können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wie sehr der sitzt.
Würde ich sagen, aber ich denke mal, Thomas, man ärgert sich trotzdem, wenn man nach Führung so ein Spiel, selbst wenn es ein Testspiel ist, nicht gewinnt, oder?
Ja, es war ja ein bisschen unglücklich, in den letzten Minuten noch die Führung aus der Hand gegeben, 2:2 und dann sogar noch 2:3 verloren. Aber wie der Sebastian sagt, es war, denke ich, gut zum Testen und um den Ersatz- oder Ergänzungsspielern eine Chance zu geben, ein oder zwei oder einige eigentlich, die meisten haben sich auch bewährt, Philipp Clement hat ein Tor geschossen beispielsweise. Und ja, von wegen Heimserie gerissen, es war ja auf dem Nebenplatz, war ja nicht im Fritz-Walter-Stadion, also da besteht die Serie zumindest noch.
Das war auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint.
Okay, aber über 1000 Zuschauer, Marek, das ist ja Wahnsinn, ne? Zu so einem Testspiel pilgern dann mitten in der Woche 1000 Zuschauer mal kurz auf dem Betzenberg.
Das zeigt Euphorie, die der Verein und die Strahlkraft, wie der Club hat und die Euphorie. 15 Uhr war da Anpfiff und da kommen 1050. Spricht für den FCK.
Und der Kader, Thomas hat es schon angedeutet, der ist so groß, der ist auch so gut und das ist natürlich sehr wichtig, dass die, die jetzt in der Liga nicht so zum Zug kamen, jetzt mal nochmal ihre Chance bekommen haben, bevor es jetzt in die letzten Spiele vor der kurzen Winterpause geht.
Ja, absolut. Das hat ja auch gesagt der Dirk Schuster, dass die, die kaum spielen, Spielpraxis erhalten sollen. Und man sieht ja auch, die Tore waren, glaube ich, in den letzten 3 Minuten gefallen. Da war ja auch schon wieder ein Wechselrhythmus da. Da kamen dann die mehr spielen, hat er dann eingewechselt, damit die im Rhythmus bleiben. Dann ist, glaube ich, so ein bisschen der Spielfluss verloren gegangen. Und dann fielen auch die Tore, was normal ist. Aber für ihn war es entscheidend zu sehen, Terence Boyd, Philipp Clement, Andy Luth im Tor. Die müssen ja irgendwann mal wahrscheinlich einen Einsatz bekommen und dass die dann direkt on fire sind sozusagen.
Mhm. Sebastian, du warst dabei. Haben die drei, die jetzt genannt wurden, haben die denn gezeigt, dass sie durchaus auch mal wieder in die Startelf gehören?
Ich würde sagen, in Teilen. Also ich glaube, Philipp Clement hat ein ordentliches Spiel gemacht, hatte bei seinem Elfmeter ein bisschen Glück, dass der reingeht. Der Torwart ist noch dran. Terence Boyd war bemüht, hatte auch die eine oder andere Aktion, aber ich glaube, dem würde jetzt langsam echt mal ein Tor auch ganz gut tun, in der Liga sowieso, weil das, glaube ich, keine so einfache Situation ist für ihn als Stürmer, da nicht zu spielen. Andy Luth, muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen die Beobachtung gemacht, was ja wahrscheinlich auch verständlich ist, dass da ein bisschen der Frust sitzt, dass er jetzt nicht mehr die Nummer 1 ist, aber der hatte auch so ein paar Interaktionen mit Zuschauern, die von außen was reingerufen haben und da hat er dann drauf reagiert. Und das waren teilweise auch Kinder, mit denen er da gehadert hat, sage ich mal. Und ja, ist schwierig. Es ist ein Testspiel, klar. Man ist natürlich, muss man auch sagen, auf Platz 4 ist man halt auch teilweise einfach ein bisschen näher dran als jetzt im Stadion. Da hört man vielleicht auch das ein oder andere Wort ein bisschen eher als im Stadion. Aber ich glaube, da muss er einfach ein bisschen souveräner bleiben und darf da gar nicht drauf groß reagieren. Man hat halt gemerkt, ich glaube, dass da wirklich halt der Frust tief sitzt. Ist ja auch klar, ich glaube, Andi Luther hat sich verständlicherweise auch was anderes ausgemalt, als er zum FCK gewechselt ist. Von daher, naja, zumindest war da ersichtlich, dass da die Stimmung, was das angeht, nicht so gut ist bei ihm. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war Philipp Herrscher, weil das jemand ist, wo ich persönlich denke, dass der auf jeden Fall das Potenzial hätte, wenn er verletzungsfrei bleibt. Der hat ja schon lange Verletzungsprobleme auch, aber wenn er, sage ich mal, kontinuierlich zum Einsatz käme, dass das Potenzial da wäre, aber da in der Halbzeit, die er gespielt hat, konnte er nicht wirklich überzeugen. Aber gut, was will ich jetzt ein Testspiel da so hochhängen? Ich glaube, entscheidend ist, was unter der Woche im Training passiert.
Auch. Entscheidend ist auf dem Platz. Terrence Boyd, den würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen rausziehen. Thomas, woran hängt's? Fehlt da einfach nur dieses eine Erfolgserlebnis, dass er mal wieder die Bude trifft?
Ich denke, da muss man zwei Sachen aufzählen. Einmal hat er ja in der entscheidenden Phase der Vorbereitung 3 Wochen oder so verletzt gefehlt. Und die fehlen eben diese entscheidenden Wochen im Feintuning. Und dann hat er mit Ragnar Ache jetzt eine neue große Konkurrenz, der quasi in jedem Spiel oder fast in jedem Spiel das Tor trifft. Ist klar, wenn jemand in jedem Spiel trifft, dass der Stürmer dahinter dann eben die Nummer 2 ist. Ich würde gerne beide mal zusammen auf dem Feld sehen, vielleicht von Anfang an oder über eine längere Spielzeit eben.
Marek, woran kann es denn liegen, dass bei Terrence, wir haben die Verletzungsprobleme, Vorbereitung nicht komplett mitgemacht, aber er hat ja nichts von seinem Talent verloren, das ihn in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Woran kann es denn noch liegen? Ist das auch ein Kopfproblem irgendwann mal?
Ja, glaube ich schon. Dirk Schuster sagte irgendwann mal vergangene Saison auch, entweder in der Pressekonferenz oder zu uns, dass der Terrence ein Spieler ist, der das Vertrauen des Trainers braucht. Er muss von Anfang an spielen, um dann seine Leistungsstärke abrufen zu können. Und jetzt ist er in einer völlig neuen Situation. Er war letzte Runde der gesetzte Stürmer vorne, 90 Minuten durch und manchmal raus. Aber er wusste, er spielt von Anfang an. Und jetzt kommt er in eine Situation, in eine Saison, wo er auf der Bank sitzt. Dieses Gefühl kennt er gar nicht. Ich glaube, er ist im Inneren ein sensibler Mensch und muss jetzt mit dieser Situation erstmal klarkommen. Und guck mal, letzte Runde hat er 13 Tore geschossen, aber alle aus dem Spiel heraus. Mhm. Ich glaube, der Kovacny, der jetzt in Werder Bremen spielt, der hatte 14 Tore und 5 Elfmeter davon. Also der Terrence ist einer, der hat 13 Feldtore geschossen, Ragnar jetzt auch, 6 Feldtore, Cedric Teuchert 7 und davon 5 Elfmeter. Also du hast 2 Stürmer, die aus dem Spiel raustreffen und die jetzt in einer direkten Konkurrenzsituation stehen. Und ich glaube, da muss Terrence drunter knabbern.
Ich glaube, was ja auch schwierig ist, ist die Fallhöhe von Terrence Boyd. Man muss sich das ja mal vorstellen. Der war ja, also der ist ja oder ist immer noch Publikumsliebling, glaube ich, ist keine Frage. Die Leute lieben Terrence Boyd. Und er war der Held, er war der Stürmer, er hat regelmäßig getroffen und jetzt sitzt er auf einmal auf der Bank. Das ist einfach schwierig, glaube ich, auch zu verkraften. Aber Ragnar Ache ist angesprochen worden, wenn du halt so jemanden vor dir hast, der auch so einschlägt. Also ich weiß nicht, ob ich diese Saison schon mal ein Kopfballduell gesehen habe, was Ragnar Ache verloren hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist ja einfach auch ein super Neuzugang und qualitativ einfach Wahnsinn, wie da der Kader auch in der Breite besser geworden ist. Ich sehe es ähnlich wie Thomas. Mich würde es auch mal interessieren, beide mal von Anfang an zu sehen. Dann ist, glaube ich, was der Trainer auch immer so anführt, ist immer so die Frage, wenn er dann wechseln muss, wer kommt dann? Beziehungsweise teilweise waren sie auch beide nicht so ganz fit. Dann hat er gesagt, wenn er sie beide spielen lässt, hat er eigentlich 2 Wechsel, die ziemlich sicher schon weg sind. Aber mich würde das auch mal interessieren. Aber ich finde es einfach, trotz der schwierigen Situation von Terrence, finde ich es für den FCK, ist es eine Luxussituation, einen Spieler wie Terrence Boyd auf der Bank zu haben und einfach auch zu wissen, ich habe eine gewisse Qualität, die von der Bank kommt und du weißt, selbst wenn Ache rausgeht und du kannst immer noch einen Boyd bringen, den hätten andere gern von Anfang an. Von daher ist jetzt wahrscheinlich die Frage.
Zumal Ache auch nach hinten sehr gut arbeitet, ist mir aufgefallen, mit seiner Kopfballstärke.
Ja, wir hatten in Osnabrück schon die Situation, ne? Hatte Ache und Boyd haben ja zusammengespielt, plus Lobinger. Also es war ja natürlich unter anderen Umständen, als es dann 1-2 stand, aber da hast du ja die volle Sturmreihe vorne gehabt. Und klar, also wenn du jetzt in der komfortablen Situation bist, zu Hause mal beide von Anfang an zu bringen. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel dran, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Spielertypen. Der Ragnar ist eher so einer, der am Boden schnell, erinnere ich, glaube, es war gegen wem hat er gespielt? Es war zu Hause gegen Rostock, wo er den an der Seitlinie den Ball vorbeischießt und an dem vorbeirennt und dann das Ding noch in die Mitte spielt. Und der Terence ist eigentlich so eher ein Spieler, den du vorne anspielen musst, der abprallen lässt. Und ich glaube, von den Spielertypen sind die zu unterschiedlich, als dass sie beide spielen können. Oder ich täusche mich, weiß nicht.
Ja, ich glaube, der Boyd ist auch jemand, der halt davon lebt, dieses als Stürmer musst du richtig stehen, ne? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das sind jetzt auch, ich sag mal so, diese typischen Abstaubertore auch oft dabei, glaube ich, gewesen. Aber klar, aber du hast immerhin, bist du jetzt variabler ja auch im Offensivspiel.
Ja, total. Du kannst damit Ache in der Mitte spielen, links Redondo, rechts Opoku oder rechts Hecher. Du kannst mit Tetschi spielen, du kannst 4-3-3, du kannst einen Stürmer, zwei bringen. Also er hat jetzt momentan eine wahnsinnige Variabilität, die er natürlich auch den FCK gerade auszeichnet, weil das macht den FCK unberechenbar. Du weißt als gegnerischer Trainer nicht, fängt er jetzt mit Ache und Tetschi an oder fängt er mit Beuth und Ache an?
Und diese prozentuale Anzahl der Neuzugänge, die spielen, es waren zuletzt 6 von Anfang an, dazu noch Julian Kral, der ja im Prinzip auch so ein gefühlter Neuzugang ist, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja kaum eine andere Mannschaft, dass man so viele Neuzugänge hat, die sofort im Stamm dann gesetzt sind. Ist ja Wahnsinn, oder?
Ja, das ist absolut Wahnsinn, dass so viele Neuzugänge direkt eingeschlagen haben. Und das wird ja auch, glaube ich, entsprechend von den Fans quittiert, oder Thomas, wie ist das? Es gibt ja, glaube ich, auch so dieses geflügelte Wort von Don Hengen. Also Thomas Hengen wird gefeiert für die Transfers. Wie ist da so die Meinung bei den Fans?
Ja, so ist es definitiv. Wobei ich sagen muss, nach 9 Spieltagen ist es mir eigentlich noch ein bisschen zu früh, um pauschal zu sagen, dass alle Neuzugänge eingeschlagen haben. Aber bis jetzt natürlich eine absolut super Bilanz. Neben Thomas Hengen auch Enis Hayri, der seit März oder April da ist, dem auch viel Anteil zugeschrieben wird an der aktuellen Transferperiode. Und ja, in einem Satz, da gibt es nichts zu meckern zurzeit.
Es gibt ja auch dieses Stimmungsbarometer, wer es nicht kennt, auf Plätze brennt, was immer so die Stimmung quasi der Fans abbildet. Und das ist entweder, also quasi nach unten in Rot, nach oben in Grün. Wie ist da so aktuell die Stimmung?
Also da ist die Stimmung natürlich wie der Tabellenplatz sehr gut zurzeit. Man muss aber auch sagen, am Anfang der Saison und nach der Rückrunde plus die 2 Spiele am Anfang der Saison, die wir verloren haben, das waren ja dann 17 Spiele, in denen der FCK nur 2, glaube ich, davon gewonnen hatte. Da war die Stimmung auch fast schon ein bisschen vorm Kippen. Also es ist ja immer schwarz oder weiß beim FCK, alles toll oder alles schlecht. Und da haben die ersten schon eine Trainerdiskussion angefangen. Und ja, jetzt keine 2 Monate später ist für den Moment wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, hoffen wir, dass es so bleibt, aber man weiß nie beim FCK.
Und es wird über die Verlängerung vom Trainer jetzt eher gesprochen.
Unbedingt. Wollen wir gleich noch drauf kommen. Stimmungsbarometer möchte ich gerne noch einhaken. Marek, bei euch, bei der Zeitung, auch bei der Rheinpfalz, kann man das so ein bisschen an den Leserbriefen ablesen. Da kommen ja wahrscheinlich eine ganze Menge, die in Richtung FCK gehen. Einige werden immer veröffentlicht und die sind ja in den letzten Monaten auch durchaus positiv. Ihr kennt es aber auch anders, ne?
Ja, gerade in Drittliga-Zeiten, da wird man schon angefeindet oder auch in öffentlichen Foren, Facebook oder wie es alles heißt. Ja klar, jetzt sind die Fans zufrieden, aber das ist, wie der Thomas sagt, ist der Erfolg da, ist alles in Ordnung, kriegst du keinen Leserbrief, sind die Leser hoffentlich zufrieden, bekommst du Leserbriefe, dann hast du was falsch gemacht, aber im Endeffekt steht und fällt vieles mit dem Erfolg.
Gibt's da bei euch auch manchmal Kritik, ihr seid zu viel FCK intensiv unterwegs oder hält die sich in Grenzen?
Ja, doch. Also du kriegst immer die Pauschale, dass du zu viel Fußball machst, zu wenig andere Sportarten. Aber ich glaube, da würde ich mir persönlich ein bisschen Konkurrenz wünschen, weil auch durch meine vorherige Arbeit als Handballer für den Eulender bist du in Auswärtsstädten und siehst andere Zeitungen. Und wenn du die dann vergleichen kannst und siehst unser Angebot, wie viel andere Sportarten wir noch veröffentlichen und ein Forum geben, im Vergleich zu den anderen Zeitungen sind wir schon sehr gut dabei. Leider hat der Leser diese Vergleichschance nicht. Und deswegen tut uns das schon irgendwann mal ein bisschen weh, weil wir uns sehr, sehr viele Mühe geben und das dann darstellen wollen, aber du siehst dann halt als Leser nur dieses eine.
Ja, das ist, wir kennen diese Kritik ja auch, dass wir zu viel Fußball machen, aber der Fußball ist halt von sehr großem Interesse, jetzt ohne die anderen Sportarten ganz runterfallen zu lassen. Wir machen ja logischerweise auch so ein bisschen breit gefächert das, was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfindet, aber der Fußball ist nun mal halt an eins, ne? VfB Stuttgart in Baden-Württemberg und interessanterweise in Rheinland-Pfalz eher der erste FC Kaiserslautern, obwohl wir ja mit Mainz 05 den Bundesligisten haben. Das ist halt so gewachsen aus der Tradition.
Das ist gewachsen, aber aus SWR-Sicht ist es natürlich auch so. Da muss man ja auch mal ganz klar sagen, wenn es beim VfB Stuttgart läuft, beim FCK läuft und dann, das merken wir auch.
Ja, natürlich.
Ne? Das merken wir am Interesse der Leute an den ganzen Geschichten. Und natürlich gibt es immer die Leute, die sagen, ihr macht zu viel Fußball. Es gibt auch immer die Leute, die sagen, das ist ein Mainzer Sender, die sind doch alle für 05 und es gibt die, die sagen, die machen doch alles immer pro FCK, die gibt's auch. Also von daher,
man kann es nicht allen recht machen. Wir wollen mal kurz über diesen Kader sprechen. Marek, du hast vor kurzem mal ein Interview gemacht mit Fritz Fuchs, dieser FCK-Legende. Ich glaube, der ist seit 70 Jahren Mitglied, war in verschiedenen Funktionen aktiv. Der hat in diesem Interview gesagt, dass das Ziel mit diesem Kader Aufstieg sein sollte. Klar, da kann man natürlich drauf kommen, wenn man diesen Kader sieht. Wie realistisch ist das denn, mit diesem Kader oben mitzuspielen? Ich habe andererseits mir mal die Tabelle angeschaut. Pauli mit 19, dahinter der HSV und der FCK mit 17, dann Kiel 16, Hannover, Düsseldorf 15. Der 13., der erste FC Nürnberg derzeit, hat 12 Punkte. Gerade mal 5 mehr als der FCK. Also irgendwie ist alles so eng beieinander. Aber wie realistisch ist denn diese Vision von Fritz Fuchs?
Also ich stimme dir zu, das ist alles sehr eng. Du gewinnst 3-mal, bist du oben dabei, verlierst 3-mal, bist du im Mittelfeld. Aber wir hatten letztens eine Geschichte, die ich über Soldo geschrieben habe, da war ein Bild, das habe ich dazugestellt, da sitzt links auf der Bank Andi Lute, nebendran Terence Boyd, Philipp Clement und Nicola Soldo.
Auf der Bank.
Ich glaube, ab Platz 5 abwärts werden die 4 Spieler bei jedem Club Stammspieler. Und wenn du so eine Ersatzbank hast, das ist eine Stärke, weil der Dirk Schuster kann 1-1 auswechseln, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Wir haben es jetzt gesehen beim letzten Heimsieg. Er brachte Opoku gegen Hannover. Er hat überlegt, ob er Hercher bringen soll. Also er konnte entscheiden, bringe ich Philipp Hercher, bringe ich Aaron Opoku. Er brachte Opoku und der Junge hat super eingeschlagen und erzielt das Tor. Und das kann, glaube ich, wenn der FCK von schwerwiegenden Verletzungen verschont bleibt, kann das ein Trumpf werden, wo der letztlich hinführt. Weiß ich nicht, aber mit diesem Kader für mich persönlich unter die Top 5.
Thomas, du hast eben gesagt, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Es sind noch nicht so viele Spiele. Jetzt kommt das Spiel in Düsseldorf, dann kommt der HSV, bevor es dann im Pokal gegen Köln geht. Düsseldorf und HSV, das sind ja zwei, die direkt in diesem Umfeld stehen. Kann man nach diesen beiden Spielen vielleicht schon mal so eine kurze Prognose wagen, wohin denn der Weg führen könnte?
Ja, ob es dann zum Aufstieg reicht, ist, glaube ich, immer noch zu früh. Aber natürlich kann man dann eher eine Prognose wagen, wie der FCK in den beiden, man muss ja sagen, Spitzenspielen dann abgeschnitten hat. Beides vor ausverkauftem Haus. Beides sicherlich auch sehr gute Mannschaften, Düsseldorf und Hamburg. Dann kann man vielleicht schon ein bisschen mehr sehen. Aber es ist, ja, blöd zu sagen immer, aber es ist einfach noch zu früh. Ein einziger Fakt, man kann es eigentlich auf eine Aussage, finde ich, runterbrechen, warum der FCK noch zu früh als Aufsteiger gehandelt wird und warum es zu früh ist, darüber Thema Spitzenmannschaft und so, was Dirk Schuster schon gefragt worden ist, darüber zu diskutieren. Schuster hat es ja abgewiesen, unter anderem mit dem Argument, dass wir jetzt 9 Spieltage haben, ein Viertel von der Saison und noch kein einziges Spiel hat der FCK zu 0 gespielt. Und wenn der FCK oder egal welche Mannschaft aufsteigen sollte, dann muss da definitiv eine Steigerung in der Abwehr kommen, dass viele zu Null Spiele eigentlich dabei sind. Man sagt ja, die Abwehr gewinnt die Meisterschaften, kann noch kommen, aber müsste dann eben auch kommen. Und deswegen ist mir da eine Prognose noch zu früh.
Und er schaut wahrscheinlich auch auf die vergangene Saison, wo ja dann plötzlich dieser Einbruch kam.
Ja, also ich glaube, Konstanz ist das ganz, ganz große Stichwort. Jetzt, du hast die Tabelle aufgezählt, ich bin da aber auch ziemlich bei Thomas, es ist noch sehr früh. Klar, im Moment ist das alles noch sehr eng, das wird sich, je weiter die Saison fortschreitet, immer weiter wird sich da die Spreu vom Weizen trennen, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es bis zum Schluss so eng mit so vielen Mannschaften zugehen wird. Und dann wird sich zeigen, wie konstant ist der FCK, was hat er gelernt aus der vergangenen Saison und wie gut können die, gerade auch die Neuzugänge, konstant über die ganze Saison performen. Ich glaube, das ist ähnlich wie ein Gyrassi in der Bundesliga, wird auch ein Acho, da ist ja jetzt die letzten Spiele auch schon so, der wird auch nicht, so wie er beliebt, weiterhin treffen. Und ein Gyrassi wird am Ende auch keine 60 Saisontore haben in der Bundesliga. Ich würde es ihm gönnen, wenn er es schafft, aber ich glaube nicht, dass er es schafft und ähnlich ist es bei Acho. Da muss man jetzt einfach mal schauen, wie es da weitergeht. Und ich glaube immer noch, dass der FCK und das Umfeld gut beraten sind damit, dass dieses A-Wort nicht zu sehr ausdiskutiert wird. Klar,
wir lieber das 40-Punkte-Wort.
Das werden sie wahrscheinlich auch in dieser Saison noch oft bemühen, aber ich glaube, die vergangenen Monate, ist zumindest mein Eindruck, ist man sehr, sehr gut damit gefahren, mit diesem, ja, also Ball, dieses berühmte Ball flach halten. Und deswegen, ich war auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diese Fritz-Fuchs-Schlagzeile gelesen habe, FCK muss quasi da aufsteigen, dachte ich so, ah, jetzt war es die ganze Zeit so ruhig. Und weil das war auch, glaube ich, echt so ein Pluspunkt. Es war ruhig, die Verantwortlichen, die haben da in Ruhe gearbeitet, die geben relativ wenig raus. Für uns schlecht, für deren Arbeit, glaube ich, ganz gut. Und dann kam diese Fritz-Fuchs-Schlagzeile und ich dachte so, okay, irgendwann muss ja wieder einer kommen und was sagen. Also ich habe da so ein bisschen gestutzt, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht,
ja, aber wir kennen ja auch die Fans vom 1. FC Kaiserslautern. Nach so einer Serie oder nach so einem Erfolg, jetzt Tabellenplatz 3, das wäre der Relegationsplatz, da sind doch die Begehrlichkeiten da. Und die Fans, das kennen wir doch schon seit Jahrzehnten. Also ich zumindest, bin ja schon ein bisschen älter. Wie seht ihr das?
Ja, wobei ich sagen muss, die Fans haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also aktuell ist es wieder etwas wie letzte Saison. Da kommen eher von den Medien die Schlagzeilen über den Aufstieg. Letzte Woche war ja auch bei euch beim SWR ein großer Artikel. Beim Kicker war ein großer Artikel gewesen und das war letzte Saison auch so. Da war ja die besonders lange Winterpause, wo der FCK auf Platz 4 gestanden hat. Wegen der Weltmeisterschaft war die Winterpause ja 11 Wochen, wo man dann träumen konnte. Und es ist auch von außen ein bisschen befeuert worden und es wurde dann ein Thema mit dem Aufstieg. Aber eigentlich haben die Fans, muss man ja auch fast haben, über die letzten 10, 20 Jahre viel Demut geübt, das berühmte Demutwort.
Sie mussten ja auch viel leiden.
Genau, sie mussten viel leiden und sind deswegen eher sehr dankbar jetzt. Also man muss bedenken, der FCK hat vor weniger als 3 Jahren eine Insolvenz hinter sich gehabt, wäre fast in die 4. Liga abgestiegen. Ist alles schon 100-mal gesagt worden, aber nach meinem Eindruck ist es eigentlich eher so, dass die meisten Fans, also wir haben ja 40.000 Fans im Stadion, da gibt's jede Meinung, die da vertreten ist, aber die meisten Fans halten eigentlich, wie der Sebastian sagt, weitgehend den Ball flach. Träumen tut man natürlich mal schon, aber es wird aktuell wieder wie letzte Saison ein bisschen von außen befeuert und dann gehen die Diskussionen los und dann hast du so eine Eigendynamik. Ist ja auch noch okay, dieses Träumen, aber wenn dann eben wieder ein paar Spiele ohne Sieg zu Ende gehen, wie es ja letzte Saison war und das Pendel dann in die andere Richtung umschlägt, dieses vorhin erwähnte Schwarz- und Weiß-Denken, dann kann es eben kritisch werden und deswegen ist mir im Moment noch am 9. Spieltag dieses Ballflachhalten eigentlich lieber.
Und dieses Schwarz- und Weiß-Denken, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, man hat es ja auch wieder gemerkt, diese Saison gegen Elversberg, 2-1 liegen die vorne auf dem Betze und dann gab es, also ich habe zumindest auf der Nordtribüne vereinzelte Schuster-Rausrufe gehört und jetzt nach ein paar Siegen am Stück schlägt dann das Pendel wieder andersrum aus und dann sind plötzlich wieder alle total begeistert. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was der Thomas anspricht, das ist einfach extrem ausgeprägt. Ich finde, das merkt man total, wenn man sich mit dem FCK beschäftigt, wenn man länger dabei ist. Ich bin auch dabei, ich sehe es auch so, dass viele demütiger geworden sind und dass viele, glaube ich, erkannt haben, wo man herkommt. Gerade so diese harte Drittliga-Zeit, die hat, glaube ich, sehr geprägt. Die hat die Leute sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, auch die Insolvenzgeschichte und dass die meisten wirklich wissen, wo man herkommt und den Ball flach halten.
Du hast Dirk Schuster erwähnt, jetzt weiß man ja vom 1. FC Kaiserslautern und auch von Thomas Sengen, dass man solche Gespräche, die dann anstehen, immer sehr diskret behandelt. Es wird trotzdem so ein bisschen, ich glaube, er ist da auch selber mit an die Öffentlichkeit gegangen. Es wird trotzdem logischerweise diskutiert, wann wird der Vertrag von Dirk Schuster verlängert. Könntet ihr euch vorstellen, dass er auch längerfristig beim 1. FC Kaiserslautern bleibt?
Ja, schon, aber ich würde die Frage anders stellen. Ich würde die Frage aus FCK stellen, was will der FCK? Will der FCK in den nächsten Jahren aufsteigen? Sie haben selbst gesagt, mittel- bis langfristig, hat, glaube ich, sogar Dirk Schuster selbst geäußert. Dann musst du dir als Aufsichtsrat und Verwaltungsrat sagen, okay, ist der Dirk Schuster in dem Moment der richtige Trainer für den Aufstieg? Wenn sie zum Ergebnis kommen, ja, dann arbeitest du mit ihm weiter. Wenn du sagst, nein, dann musst du dir einen Trainer verpflichten, mit dem du dieses Ziel in den selbstgesteckten Zeiten erfüllen kannst. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dich in der 2. Liga etablieren, weil du im Jahr X aufsteigen möchtest, dann glaube ich, ist der Dirk Schuster durchaus ein guter Trainer, weil man muss schon sagen, er hat, seitdem er da ist, professionelle Strukturen eingeführt. Der Verein hat sich etabliert, er hat mit seinem Trainerteam Strukturen reingebracht. Das ist das Entscheidende. Wie gesagt, du musst ja die Frage stellen, wohin willst du? Und da die gezielte Person.
Aber ich glaube, in dieser finanziellen Situation, in der sich der 1. FC Kaiserslautern zurzeit befindet, hat ja auch Thomas Sengen nochmal angedeutet, kann das Ziel eigentlich sogar nur kurzfristig sein, dass man wirklich eine Klasse höher spielt, oder?
Ja, also ich finde, die finanzielle Situation vom FCK ist ja eigentlich in Anführungszeichen ganz gut, wenn wir die letzten 22 Jahre sehen im Vergleich dazu. Der man muss ja mittlerweile unterteilen zwischen e.V., der Verein, und die KG Kapitalgesellschaft. Die Kapitalgesellschaft, also die Fußballer, sind schuldenfrei. Die haben Investoren, die bei Bedarf nachschießen können. Die Zuschauereinnahmen sind sensationell hoch durch die Zuschauerzahlen eben. Die Fernsehgelder werden Jahr für Jahr höher durch diese 5-Jahrestabelle in der zweiten Bundesliga. Also natürlich muss der FCK in absehbarer Zeit in den nächsten Jahren in die Bundesliga aufsteigen oder sollte aufsteigen. Aber ich sehe da mehr die sportlichen Gründe, den sportlichen Ehrgeiz als die finanziellen Aspekte. Da hat der FCK ja auch jahrelang versucht, nach dem Abstieg 2012 mit Hauruck in die Bundesliga wieder aufzusteigen und hat sich da übernommen. Also wenn man nur nach den Finanzen schaut, kann es gefährlich werden, wenn man sich dann übernimmt, und dann kann es eher ganz nach hinten losgehen, was ja beim FCK und teilweise auch bei anderen Vereinen der Fall war.
Der finanzielle Druck kommt ja vor allem an der Stelle auch durchs Stadion, ne, was ja immer wieder Thema ist, was einfach, ja, ein finanzieller Klotz am Bein ist, sage ich mal so, die Situation, so wie sie jetzt ist. Und ich glaube, solange da nicht irgendwann mal eine nachhaltige Lösung für gefunden wird, ist das immer ein Problem. Und deswegen betont, glaube ich, auch Thomas Heng das immer wieder, dass das in dem Zusammenhang nur wirtschaftlich ordentlich funktioniert, wenn man Bundesliga spielt, weil einfach dieses Stadion so hohe Kosten hat. Wobei ich da auch bei Thomas bin, wenn man mal die Zuschauerauslastung sieht, ist das ja eigentlich echt einiges, was da an Einnahmen reinkommt. Von daher glaube ich auch, dass es relativ gut bestellt ist inzwischen. Aber die Ausgangsfrage, es ging ja ums Thema Dirk Schuster. Und mich würde jetzt mal eure Einschätzung interessieren, inwiefern kann vielleicht so eine Situation auch gefährlich werden? Weil aus Sicht vom FCK ist es, glaube ich, relativ legitim, dass man vielleicht nicht voreilig sagt, ich verlängere jetzt, ich gucke mir das erstmal an. Es kann ja nicht immer so laufen, ne? Dass man vielleicht nochmal ein bisschen abwartet und guckt, wie entwickelt sich das Ganze. Aus Sicht von Dirk Schuster ist natürlich auch legitim, dass er jetzt eine Situation wie im Moment für sich nutzen will, es läuft gut und er hat die Argumente auf seiner Sicht, er will verlängern. Kann das aus eurer Sicht auch zum Problem werden, dass er irgendwann unzufrieden ist, weil er vielleicht sagt, Leute, wir performen doch, warum verlängert ihr meinen Vertrag nicht? Es gibt ja Beispiele, da hat das dann dazu geführt, dass der Trainer irgendwann hinschmeißt.
Ja, man muss ja gar nicht so lange zurückschauen. Einfach der Vorgänger von Dirk Schuster, Marco Antwerpen, da ist auch der Vertrag ausgelaufen und da war dann seit Dezember bis zum Mai hinein, mitten im Aufstiegskampf, war dann immer wieder die Diskussion, ob der Vertrag verlängert wird, wann der Vertrag verlängert wird, dass es eine Vertragsoption bei Aufstieg auf automatische Verlängerung gibt. Und ja, Thomas Hengen ist immer wieder danach gefragt worden, auch bei euch im SWR-Fernsehstudio, da hat man gesehen, der ist schon total genervt davon. Und alleine dadurch kann eine Gefahr entstehen, dass diese Diskussion dann überhand nimmt. Jetzt haben wir eine andere Situation. Marco Antwerpen ist ja damals nicht von Thomas Hengen geholt worden, sondern der war schon da. Angeblich sollen die sich nicht so gut verstanden haben. Dirk Schuster ist von Thomas Hengen geholt worden. Und ja, ich denke auch, wie der Marek vorhin gesagt hat, bis zur Winterpause vielleicht mal noch abwarten. Und dann sollte man eigentlich, wenn die sich jetzt besser verstehen als vorher der Trainer und der Manager, dann sollte man auf dem relativ kurzen kleinen Dienstweg da eine Verlängerung hinbekommen. Und dass Dirk Schuster ein Trainer für den Aufstieg sein kann, hat er ja auch bei Darmstadt, auch beim FCK in der dritten Liga in der Relegation schon bewiesen. Und man sieht ja jetzt auch, man sieht einfach die Weiterentwicklung in der Mannschaft, die letzte Saison teilweise kritisiert worden ist aus dem Umfeld, dass angeblich, was letzte Saison schon Quatsch war, keine Weiterentwicklung zu sehen sei. Und von daher, der kann die Mannschaft weiterentwickeln und ich sage, Ball flach halten, abwarten, aber die Möglichkeit besteht definitiv, dass es auch mit Schuster hochgehen kann und dann wird der Vertrag, denke ich, auch verlängert werden.
Aber dass der FCK, sprich Thomas Hengen, so defensiv mit den Mitteilungen umgeht, ähnlich wie der SC Freiburg übrigens, was Vertragsdauer oder Hauptvollzug angeht, das kannst du nachvollziehen, Marek, oder?
Ja, ich glaube, daraus haben sie gelernt, aus der dritten Liga-Zeit. Da waren ja zum Teil Informationen früher in den Medien gelangt, als die Sitzung noch nicht zu Ende war. Und ich denke, das tut dem Verein gut, einfach in Ruhe seine Arbeit zu leisten und zu erledigen. Und wenn Vollzug da ist, melden sie es. Und das sieht man ja jetzt in der Vergangenheit. Seitdem da jetzt Ruhe eingekehrt ist, kann der Verein in aller Demut und in aller Seriosität arbeiten. Freiburg, Gladbach, Heidenheim sind ähnliche Beispiele, wo unaufgeregt gearbeitet wird und der Erfolg da ist. Und ich glaube, dass Herr Thomas mit dem Dirk Schuster bestimmt im Austausch stehen. Die sind da jetzt dann auch in der Türkei, geht es ans Trainingslager Anfang Januar. Da werden dann bestimmt die ein oder anderen Unterhaltungen geführt. Und Da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber es passt, also momentan passt diese Trainerkombination. Ist ja nicht nur Dirk Schuster, Sascha Franz ist ja auch eine ganz entscheidende Person. Der hat ja auch einen wunderbaren Draht zu Spielern. Und ich glaube, dass diese vier, Olli Schäfer, Andi Klaus, Nick Martin, Sascha Franz, Schuster, das ist momentan für den jetzigen Zeitpunkt eine ideale Lösung, in meinen Augen.
Das Paket passt.
Das Paket passt. Ich finde, man hat es auch selten erlebt, dass ein Team gemeinsam so nah auch so präsent war, so nah an der Mannschaft. Der Nick Martin ist ja auch unheimlich präsent, finde ich, auch an der Bank. Und so dieses Zusammenspiel auch aus allen Trainerpositionen. Ne? Auch der Videoanalyst ist total eng dabei und so. Also das ist wirklich dieses Team. Also das ist, habe ich so in der Art auf dem Betze, glaube ich, noch gar nicht erlebt.
Ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, aber allein schon die Tatsache, dass sie regelmäßig joggen gehen, gemeinsam, Olli Schäfer noch dazu, der wahrscheinlich vorne wegrennen wird, aber das zeigt ja schon, dass da auch eine Vertrauensbasis, eine absolute Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, und warum soll man es sprengen, wenn der Erfolg da ist?
Das ist ähnlich wie in Freiburg. Das scheint zu funktionieren, dieses Gesamtteam. Bevor wir in Richtung Ende kommen, würde ich ganz gerne nochmal Marek, weil du auch zum ersten Mal hier bei uns im Podcast bist. Marek Nepomucki klingt jetzt nicht allzu deutsch, und ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Der Vater Karel war Nationalspieler in der CSSR damals. Das heißt, du kommst aus so einer richtigen Fußballerfamilie. War das dann klar, dass du irgendwann auch mal wieder beruflich was mit Fußball zu tun haben möchtest?
Ja, es ist in der Tat so. Der Papa war, wenn man es mal jetzt so salopp formuliert, eine große Nummer da drüben. hat bei Slavia Prag gespielt. Da hat er auch die Silbermedaille gewonnen, 64 in Tokio. Ich selbst habe dann auch Fußball gespielt, unter anderem hier auf dem Berg mit Marco Haber und Sascha Hildmann in einer Mannschaft. Und dann ist es natürlich ein Nachteil, wenn du so einen Vater hast, weil da kamst du nach Hause, hast gemeint, du kannst kein Fußball spielen, weil da wurde schon, die Flanke war schlecht, du stehst falsch, das und das. Und immerhin durfte ich Auswahl spielen, also so schlecht war es nicht, aber da, irgendwann habe ich dann schon gemerkt, dass mein Talent begrenzt ist und dass es da nicht reicht. Und dann bin ich umgestiegen und durch Zufall dann zum Journalismus gekommen. Aber das hilft mir jetzt, weil wir schon regelmäßig telefonieren und er mir seine Einschätzung gibt. Und er schaut die Spiele anders als wir Journalisten. Er schaut die als ehemaliger Fußballer. Und wir diskutieren dann schon, warum steht er so, warum hat er nicht dahin gespielt. Und das ist dann schon interessant zu sehen, aus welchen Blickwinkeln der Papa schaut und ich.
Und der Papa war auch in Alsenborn eine große Nummer, ne?
Genau, der hätte ja zum FCK gehen sollen, das war schon alles klar. Damals waren Rudi Merck und Kurt Abb, der ehemalige Sportchef der Rheinpfalz, schon in Prag gewesen. Es war alles soweit unterschriftsreif. Dann kam Dietrich Weiß und er sagte, nee, wir brauchen keinen Mittelfeldspieler, wir brauchen einen Stürmer. Dann haben die zwei gesagt, ja, du kannst doch jetzt nicht ihn zurückschicken, die Russen sind da einmarschiert, das geht nicht. Und dann hat Alsenborn zu diesem Zeitpunkt den Lorenz Hoff für 300.000 Mark zu Hertha BSC Berlin verkauft. Das war damals eine Rekordablöse. Und dann haben sie den Papa nach Alsenborn gebracht und da waren es in dem, sag mal, quasi in dem Herbst der Zeit, als es um den Bundesliga-Aufstieg geht, hat er noch mitgespielt und dann, glaube gegen Gladbach haben sie dann gespielt, hat er im DFB-Pokal Elfmeter verschossen, alles. Also diese Zeiten sind noch präsent, aber ich war da noch nicht geboren, kam dann erst später zur Welt.
Aber du hast miterlebt, als die beiden Tschechen Miroslav Katlec und auch Pavel Kuka auf den Betzenberg kamen, und ich glaube, da gibt es immer noch Kontakt mit der Familie.
Ja.
Ne?
Ja, engen Kontakt mit beiden. Ist auch schön, weil sie sind beide sehr bodenständige Menschen, die waren sehr offen und sehr familienbezogen, das ist, glaube ich, so. Und wir haben noch engen Kontakt. Ich war gerade vor kurzem mit der Familie in Prag und dann haben wir den Pavel Kontakt gehabt und getroffen, und mit Miro, der war jetzt auch ein paar Mal hier, und da sind wir schon noch im engen Austausch, und das war schön. Ich kannte den kleinen Michael, der war ja 3 Jahre alt, hat im Garten an den Ball getreten, jetzt war er Nationalspieler, spielt ja immer noch in Slowacko, die Väter sind.
Also der ist interessanterweise nie ein Thema auf dem Betzenberg gewesen. Leverkusen, glaube ich, war er. Ne?
Hamburger auch, und ja. die wollten ihn nicht.
Der hätte dem FCK gut getan.
Wie so viele wahrscheinlich. Ja, interessante Geschichte, interessante Vita mit wirklich sehr guten Eindrücken. Kurz noch Katlec Kuka, was halten Sie vom aktuellen FCK? Habt ihr da mal nachgehorcht? Kriegen die das noch mit? Die waren ja auch beide, glaube ich, bei dieser
98er.
Genau, bei der 98er 25-Jahr-Feier, als Otto da nochmal in der großen Halle geehrt worden. Ich denke mal, die sind immer noch relativ mit dem FCK verbunden, oder?
Ja, total. Der Miro war auch einer der Initiatoren. Der hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet und hat dann intern mal geschrieben, als, glaube ich, nur 5 Anmeldungen waren. Er kommt nicht, wenn wir über 10 sind. Und dann auf einmal ging das da hin und her, hat er gesagt. Also der ist schon noch mit dem Verein verbunden. Der Pavel selbst ist ja noch Spielerberater, der dann auch so den Hložek von Leverkusen unter Vertrag hat. Die gucken dann schon, die sind da schon noch dabei mit Herzblut. Sie haben ja ihre erfolgreichste Zeit gehabt, beide. Und das geht, glaube ich, nicht im Leben verloren und vergessen.
Sebastian, jetzt haben wir ein Betze-Freunde-Buch, was wir immer den Spielern des FCK so ein bisschen nahe bringen. Die müssen ein paar Fragen beantworten. Ganz würde ich das jetzt nicht auf unsere beiden Journalistenkollegen projizieren, aber die ein oder andere, weil ich weiß, Thomas kommt von der Mosel, du hast tschechischen Hintergrund. Also die ein oder andere Frage können wir, glaube ich, einstreuen.
Die ein oder andere Frage können wir mal einstreuen, zum Beispiel aufgrund der unterschiedlichen Herkunft. Lieblingsgetränk, wie sieht's da aus?
Bier.
Das ist eine Glaubensfrage.
Pilsener Urquelle. Die Tschechen und die Deutschen wettstreiten ja jedes Jahr, wer der Weltmeister im Bier trinken ist. Also da ist Bier.
Und so, Thomas, Peaceport Mosel, da ist der Riesling naheliegend, aber?
Da ist der Riesling naheliegend, das Peaceporter Goldtröpfchen, aber Bier kann man auch gut trinken. Bei uns gibt es ähnlich wie in der Pfalz viele Weinfeste, also ich selbst bin relativ flexibel, aber mache hier jetzt natürlich gerne Werbung für den guten Wein von der Mosel und trinkt mal ein Peaceporter Goldtröpfchen.
Euer schönster, ich sag mal, FCK-Moment, der euch am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ist vielleicht schwierig, da einen rauszufinden, aber woran denkt ihr so als erstes?
Bei mir war es 91 die Meisterschaft in Köln, weil wir hatten das Privileg und dank Miroslav Kadles die Chance, wieder auf dem Schiff zurückzufahren, auf dem Meisterschiff. Und dann durfte ich einmal kurz an die Schale greifen und das war ein Moment, den ich nie vergessen werde.
Das muss, glaube ich, echt eine interessante Tour gewesen sein da auf dem Schiff, was man da so gesehen und gehört hat.
Sehr, ja.
Kam jeder noch unfallfrei runter oder, ja, ne? Oder ist einer, der ein oder andere ins Wasser?
Nee, das nicht, aber es ging schon schwankend von Bord.
Thomas, bei dir?
Da gibt es tatsächlich viele Momente, da würde man besser eine Top 10 machen, als einen rauszugreifen. Aber die Meisterschaften 91 und 98 waren natürlich groß. Ich war bei der Relegation in Dresden letztes Jahr im Stadion, die war sensationell. Aber als einen Moment war vielleicht tatsächlich das 3:0 gegen Köln, das Herzblutfinale 2008, von den Emotionen her definitiv mal ganz weit vorne mit dabei.
Jetzt hast du verschiedene Sachen angesprochen. Du machst das ja schon ein paar Jahre, ne? Wie ist so der Ist-Zustand von Betze Brent? Wie hat sich das die vergangenen Jahre entwickelt und wo soll das Ganze vielleicht auch noch hin? Es ist ja einfach auch anerkannt, ich glaube teilweise auch Deutschlands meistgelesenes Fußball-Fanmagazin. Ja. Also das ist ja schon was ihr euch da oder was du dir auch vornehmlich da aufgebaut hast und worum man, glaube ich, auch stolz drauf zurückblicken kann. Aber wie ist der Ist-Zustand und wo siehst du dich oder wo siehst du Betze Brent in ein paar Jahren?
Ist ja fast wie in einem Bewerbungsgespräch hier. Der Betze Brent wird in 2 Jahren, 2025, 25 Jahre alt, also ein kleines Jubiläum. Und bis jetzt ist es immer so gewesen, am Anfang war es nur ein Hobby gewesen, ist dann immer größer geworden, immer mehr Leute auch, die mitgemacht haben. Der inhaltliche Umfang ist immer größer geworden. Aber alles hat sich so in Anführungszeichen von selbst entwickelt und ergeben. Also wir können, weil wir beispielsweise im Vergleich zum SWR oder zur Rheinpfalz natürlich sehr klein sind, auch ein kleines Team haben wir aber kurze Wege, was vielleicht ein Vorteil ist gegenüber euren Redaktionen, können einfach ausprobieren, worauf wir Lust haben. Deswegen kann ich da jetzt keine Prognose abgeben, was in 5 oder 10 Jahren ist, aber wir wollen natürlich immer besser werden, weiterhin umfänglich über den FCK berichten, auch mal den Fans Freude machen oder die Freude unterstützen, wenn es sein muss, auch mal den kritischen Zeigefinger heben. Und das sind eigentlich eher die Ziele für die nächsten Jahre, dass wir unser Niveau beibehalten oder auch noch steigern können und immer, ja, emotional, aber auch seriös am Ball bleiben.
Inwiefern ist es vielleicht für euch auch schwieriger geworden oder herausfordernder geworden? Die Vereine machen heutzutage ja unheimlich viel selbst. Der FCK hat da jetzt auch nochmal nachgebessert, eine neue Stelle quasi geschaffen. Der Content, der vom FCK geliefert wird, ist auch spürbar nochmal anders geworden, mehr geworden, gerade auch im Social-Media-Bereich. Macht es das für euch auch schwieriger? Weil, also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht nur ein FCK-spezifisches Problem, sondern alle Vereine haben ja ihre eigenen Medien und produzieren unheimlich viel, posten unglaublich viel bei Social-Media. Das sind ja eigentlich Sachen, die früher, sage ich mal, eher nur Thema von uns Journalisten bzw. euch als Fanblog gewesen wäre.
Schwieriger ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, wenn man miteinander diskutiert, andere Medien, geschweige denn den FCK, als Konkurrenz zu sehen. Ich finde auch wir, die hier im Studio stehen, sind gute Kollegen. Man hilft sich auch gegenseitig und tauscht sich immer an jedem Spieltag aus. Und von daher ist es mal so, mal so. Also es hat Vorteile und Nachteile, auch dass der FCK oder alle Vereine viel selbst machen mittlerweile. Das sehe ich, wenn, dann eher in der Hinsicht kritisch, was beim FCK bisher noch nicht der Fall ist. FCK ist als Zweitligist und letztes Jahr gerade aufgestiegen, im Vergleich zu anderen Vereinen ja immer noch relativ klein in diesem Bereich. Mal sehen, wie sich da die nächsten Jahre weiterentwickeln. Aber da sehe ich eher kritisch, wenn Vereine quasi alles selbst machen an Berichterstattung, Videos, an Infos, die nach draußen gehen und die Journalisten dann ein bisschen draußen halten wollen. Das gibt's ja auch bei anderen Vereinen als Beispiele. Und da, also wenn es dann kein Journalismus mehr ist, ist eigentlich PR, die von den Vereinen gemacht wird. Da werden halt keine kritischen Fragen gestellt etc. Und ja, den Punkt würde ich, wenn, dann eher kritisch sehen, also die Inhalte an sich. Es ist schön, dass der FCK viele lustige Sachen auch produziert und die Spieler, was vorher über Jahre meiner Meinung nach zu wenig war, dass man mal die Spieler ein bisschen greifbar bekommt und sieht, dass die auch weitgehend sympathisch sind, dass mal ein lustiger Spruch fällt und so weiter, finde ich gut. Aber Journalismus ist dann natürlich schon was anderes, als die Vereine selbst produzieren. Da muss man eben auch mal kritisch nachhaken oder den Finger in die Wunde legen. Und das hat man bei den Vereinsmedien, Vereins-TV, Vereins-Social-Media und so weiter eben nicht. Und deswegen sehe ich da keine Schwierigkeit oder keinen Nachteil, sondern das eine ergänzt das andere. Jedes hat seine Berechtigung und ja.
Und man hat ja, also es gibt ja nicht nur in Anführungszeichen Nachteile, sondern es gibt, hat ja auch Vorteile, dass der Verein relativ viel postet. Man hat ja auch immer mal wieder die Möglichkeit, dass man daraus dann Informationen zieht, wie auch immer, von daher. Und ich glaube aber, was du angesprochen hast, diese lustigen Sachen, das ist auffällig, dass das jetzt mehr ist, aber da ist natürlich auch die Frage, inwiefern sowas dann noch funktioniert, wenn es dann mal sportlich nicht mehr läuft. Ne? Das funktioniert jetzt so lange ganz gut, solange es sportlich läuft, aber ich glaube, wenn man jetzt gegen einen Abstieg spielen würde, würde keiner irgendwie ein lustiges Video sehen wollen. Oder wenn sie es dann posten würden, dann würden alle drunter schreiben, die sollen sich mal lieber aufs Training konzentrieren.
Definitiv. Also da bin ich mal gespannt, wie, hoffen wir, dass es noch lange dauert, bis diese Krise, die du gerade beschrieben hast, kommt. Aber da bin ich dann mal gespannt, wie der FCK darauf dann reagiert, ob einfach so weitergemacht wird oder die Möglichkeit gibt es ja auch, dass man sich dann eben der Situation anpasst und die Themen eben demnach ausrichtet oder mal ein bisschen vorsichtiger ist, mal einen flapsigen Spruch sein lässt. Mal gespannt.
Okay, ich habe mir eins gemerkt, wir wollen immer besser werden. Ich glaube, das gilt nicht nur für den 1. FC Kaiserslautern, sondern auch hier für uns alle. Ich möchte zum Schluss noch hinweisen auf das Bundesliga-Update bei sportschau.de, den Podcast jeweils vor und nach den Bundesligaspielen, also nach der Länderspielpause, gerne wieder einschalten. Und wir haben natürlich auch das Ganze im Bild, dein FCK, mit der Kollegin Desiree Krause oder mit Marius Müller, auch das wieder, wenn der FCK wieder im Einsatz ist. Und das wird nach der Länderspielpause der Fall sein. In Düsseldorf das Auswärtsspiel und dann geht's ja zu Hause gegen den HSV.
Und nicht zu vergessen, unser neu eingeführter Newsletter. Da könnt ihr euch nach wie vor für anmelden, mir da einfach eine Mail zuschreiben, sebastian.zobel@swr.de, und dann nehme ich euch gerne in unseren Mailverteiler mit auf.
Und dann sagen wir herzlichen Dank an unsere zwei Gäste. Einmal an Thomas Hilmes von Der Betze brennt.
Danke für die Einladung. Grüße an alle.
Und Marek Nepomucki von der Rheinpfalz. Vielen Dank für den Besuch hier.
Auch nochmal danke und dann danke an alle Zuhörer.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.